Denim Bakwa. Das heißt so viel wie, habt ihr die Nacht überlebt? So begrüßen sich einige Indianer in Brasilien. Denim Bakwa, habt ihr die Nacht überlebt? Lebt sie noch? Guten Morgen, schön da zu sein bei euch in Klagenfurt. Für die, die mich nicht kennen, da ist meine Familie. Ich bin der Roland aus Villach. Bin in Villach groß geworden. War schon ein paar Mal bei euch hier in der Gemeinde. Und freue mich jedes Mal, wenn wir wieder daher kommen können, alle 2-3 Jahre, dass wir auf Reisedienst sind und dann auch die Gemeinden besuchen dürfen, in ganz Österreich, in Kärnten vor allem, und auch bei euch hier in Klagenfurt zu sein. Ich bin leider dieses Mal alleine da, weil es schon ziemlich anstrengend ist für die Kinder, jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde. Und wir werden jetzt 3 Monate hier sein, und 3 Monate heißt 12 Sonntage. Und ich glaube, wir sind in 15 Gemeinden, und das ist halt schon ein bisschen anstrengend für die Kinder, immer in einer anderen Gemeinde zu sein. Und deshalb haben wir gesagt, schauen wir, dass wir nicht jeden Sonntag als Familie unterwegs sind, sondern heute ist meine Familie in Villach in der Gemeinde. Und ich bin heute leider alleine hier. Aber auf jeden Fall, da ist meine Familie. Wir sind eine internationale Familie, wie viele von euch wissen. Meine Frau ist Kanadierin. Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt, 2008 in Kanada, und haben 4 Kinder. Jeder ist auf einem anderen Kontinent geboren. Der Noah ist unser Kanadier, der Älteste. Der wird jetzt 15. Ist aber eigentlich in Brasilien groß geworden sozusagen. Dann haben wir die Chiara, ist unsere Brasilianerin aus Sao Paulo. Dann haben wir die Eliana, ist unsere Brasilianerin aus dem Amazonas. Und der Joshua ist unser Villacher. Der ist in Villach geboren, im Heimatdienst. Also ja, bei uns da haben wir Deutsch, Englisch, Portugiesisch geredet. Aber prädominant ist es Englisch daheim. Genau. Ja, wir sind seit 2012 in Brasilien. Und haben die ersten 3 Jahre in Campinas gewohnt, in der Nähe von Sao Paulo. Haben dort viele Einsätze gemacht, auf der Straße, in Gefängnissen, in Schulen. Auch bei Indianern waren wir unterwegs, und wir haben einfach gemerkt, es gibt viele Missionare in der Stadt. Es gibt Gemeinden auf jeder Straßenecke, was auch sehr schön ist, aber bei den Indianern sind wenige. Und es gibt so viele verschiedene Indianerstämme. Das sind die ganzen Indianerstämme verbreitet in ganz Brasilien. Über 300 Stämme, also das sind einzelne Völker sozusagen innerhalb von Brasilien mit eigener Kultur, eigener Sprache. Und von diesen 300 sind über 100 unerreicht. Das heißt, da gibt es noch fast nichts an Missionarsarbeit. Teilweise ist es isoliert, das heißt, sie haben noch gar keinen Kontakt mit der Außenwelt. Da gibt es jede Menge in Brasilien, und deshalb 2015 haben wir dann die Stadt verlassen, Sao Paulo, Campinas, und sind wir dann 3000 Kilometer nördlich gezogen, nach Pimenta Bueno. Das ist im Bundesland Rondônia. Das ist ein kleines Bundesland da oben, vergleichsweise klein für den Rest von Brasilien, aber halt ist die Fläche von Deutschland, also doch. Für europäische Verhältnisse recht groß, für brasilianische Verhältnisse sehr klein. Und da waren wir 7 Jahre. Und diese 7 Jahre haben wir dort viel getan, waren wir viel unterwegs in verschiedene Indianerstämme und haben auch fast 6 Jahre in einer Siedlung gewohnt von den Sintalarga-Indianern, wo wir Evangelisation gemacht haben, vor allem viel mit Kindern gearbeitet haben und auch mit Jugendlichen. Wir haben Einsätze gemacht zu verschiedenen anderen Siedlungen. Aber wir haben einfach gemerkt, ja, wir sind auch limitiert mit unseren Kräften. Es ist so viel Arbeit in den Stämmen zu tun. Wir haben gemerkt auch, es wird immer schwieriger, auch von der Regierung aus, in Stämmen zu leben, bei den Indianern zu leben. Und unsere Kinder werden auch immer älter. Das heißt, meine Tochter war damals 11, heiratsfähiges Alter. Einige haben sich schon für sie interessiert. Da haben wir gedacht, ja, vielleicht wird es jetzt Zeit, dass wir ein bisschen weiter wegziehen. Und sind wir dann noch einmal 10 Stunden nördlich gezogen nach Porto Velho. Das ist die Hauptstadt vom Bundesland. Es ist eine größere Stadt. Und da außerhalb von der Stadt gibt es eine Bibelschule für Indianer. Eine Jüngerschaftsschule, Bibelschule mit Schwerpunkt auf Evangelisation, Jüngerschaft und auch soziale Unterstützung. Und da sind wir seit 2022. Ich bin da momentan der Leiter von dieser Jüngerschaftsbibelschule, die heißt SEMEIAM, Seminario Evangelico Indigena da Amazônia, also evangelikales Seminar oder Bibelschule für Indianer vom Amazonasgebiet. Und so schaut es dort aus. Also es ist doch recht Dschungel. Wir sind eine halbe Stunde außerhalb von der Stadt, was echt schön ist, weil du bist ja in Stadtnähe, aber trotzdem bist im Wald, bist im Dschungel. Wir haben bei uns den Jaguar im Wald, der herumläuft. Wir haben bei uns die Löwen, Löwen haben wir keine. Wir haben bei uns die Affen. Wir haben bei uns die Würgeschlangen, alles mögliche. Also du fühlst dich wie im Dschungel, aber trotzdem, wenn du zum Arzt musst, bist du eine halbe Stunde entfernt. Was schön ist. Wir haben dort, das sind die ganzen Häuser, wo die Schüler wohnen. Dann haben wir hier unser Hauptgebäude, wo wir einen Unterricht haben, wo wir Gottesdienste haben, wo wir die verschiedenen Veranstaltungen haben. Und unser Haus ist, wenn man da einfach durch den Wald durchgeht, 200 Meter, ist unser Haus direkt dort. Und wir haben jetzt drei Jahrgänge haben dürfen, drei Bibel-Jüngerschaftsschulabschlüsse, 2023, 24 und 25. Und das ist einfach ein großer Segen. Was ist der Grund? Warum gibt es diese Jüngerschaftsbibelschule? Die gibt es deshalb, weil es so viel leichter ist für einen Indianer, zu den Stämmen zu gehen, zu den Siedlungen zu gehen, als für uns Ausländer oder auch für Brasilianer. Es ist einfach schwierig. Die Kultur ist so unterschiedlich, der Lebensstil ist so unterschiedlich. Und wenn man da die Indianer einfach in Gottes Wort schulen dürfen und sie vorbereiten dürfen und sie dann gehen und wir sie unterstützen dürfen, dann ist es echt eine super Partnerschaft und eine super Arbeit. Und es gibt noch so viel Arbeit und so viele Möglichkeiten, so viele Türen, die Gott auch öffnet. Wir haben da eben unsere Bibelschüler, die da Gottes Wort studieren, wo wir gemeinsam Gottesdienste feiern, wo sie Gitarrenunterricht haben, wo sie Bibelverse auswendig lernen. Also es ist ein Rundum-Paket, wo sie Brot backen lernen, wo es darum geht, auch Kinderstunden vorzubereiten. Da haben wir gute Partnerschaft mit KEB, wo wir zusammenarbeiten und auch ja, das Praktische. Also wir haben einen Gemüsegarten, wo die Schüler einfach sich darum kümmern müssen, um sich um den Garten zu kümmern. Oder auch, wir haben ein paar Schweine, dass sie sich darum kümmern, diese Schweine zu versorgen, zu verpflegen. Und danach gibt es ein Schlachtfest am Ende des Jahres. Also wir haben da diese Möglichkeiten. Und es ist ein sehr interessantes Leben, zusammen dort zu leben mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen, aber auch verschiedenen Tieren. Also wir haben hier. Das war jetzt ein bisschen schnell. Wir haben hier zum Beispiel, sieht man hier, so eine Würgeschlange, die hin und wieder auftaucht. Das ist ein Boa Constrictor, ist jetzt nicht so gefährlich, die ist nicht giftig oder so. Aber eben, ja, sieht man regelmäßig bei uns, also wirklich. Und das ist dieser Weg hier. Warte, gehen wir gleich weiter. Das ist der Weg, wo es von unserem Haus rüber geht zur Bibelschule. Und da sind die, da ist eine Jararaca heißt die. Das ist eine Giftschlange. Und es ist immer, ja, spannend. Es ist immer spannend und wir merken Gebet von unseren Geschwistern, von euch, weil es ist schon eine Herausforderung. Und Gott hat uns bis jetzt immer bewahrt. Es hat schon ein paar Mal ziemlich heikle Situationen gegeben mit den Tieren, aber Gott sei Dank ist nie was passiert. Wir hatten jetzt, vor allem kurz bevor wir gekommen sind, also im Februar, haben wir Jaguar-Alarm gehabt. Da war wirklich ein Jaguar bei uns direkt vor der Haustür. Wir haben die Spuren gesehen in der Nacht, wo er in der Nacht unterwegs war. Und da haben wir gesagt, wenn es dunkel wird, keiner mehr raus. Da schaut es, dass daheim bleibt. Und während dem Tag auch nicht unbedingt alleine unterwegs sein. Ja, das sind so die Herausforderungen. Aber trotzdem, die Kinder lieben es. Wir lieben es, dort zu leben mit den Indianern, mit unseren brasilianischen Geschwistern, Teil zu sein. Mein Job sozusagen. Mein Job, mein Leben, sagen wir so, mein Leben dort ist sehr vielfältig. Ich darf viel unterrichten aus Gottes Wort. Ich darf Gottesdienste vorbereiten, Gottesdienste leiten, Jüngerschaft mit unseren indigenen Mitarbeitern machen. Das ist was ganz Besonderes. Jeden Montagabend treffen wir uns. Wir haben drei Indianerfamilien, die unsere Indianer-Mitarbeiter sind, die auch Lehrer sind. Und gemeinsam mit den Männern treffe ich mich jeden Montagabend zum Gebet, zum Austausch, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen können. Und das ist echt immer eine sehr schöne Zeit. Wir hatten auch dieses Jahr 5 Taufen von unseren Bibelschülern, was auch eine schöne Zeit war, gemeinsam mit meiner Frau da, eine Bibelschülerin zu taufen. Und es ist immer interessant, man stellt sich vielleicht vor, ja, Bibelschule, ja. Zur Bibelschule gehen die, die sich bereits bewährt haben in der Gemeinde. Zur Bibelschule gehen die, die schon oft in der Gemeinde gepredigt haben, die schon Kinderdienst gemacht haben, die wirklich stark im Glauben sind. Aber bei Indianern ist es halt nicht so. Die Hälfte von unseren Bibelschülern kommen aus Siedlungen, wo es noch keine Gemeinde gibt. Mindestens ein Drittel ist meistens nicht einmal gläubig. Die kommen, weil Missionare sie ermutigen zu kommen. Die kommen, weil sie doch was von Gottes Wort lernen wollen, aber sie kennen Gott noch gar nicht. Und das ist was Interessantes. Es ist immer so schön, wenn dann am Ende des Jahres, also während dem ganzen Jahr, wir dann diese Jüngerschaft machen und dann auch einige von den Schülern, die Jesus noch nicht kennen als Herrn und Heiland, dann eine Entscheidung treffen für ihn und so und dann wirklich voller Feuer für ihn dienen wollen. Das Mädel zum Beispiel, so eine interessante Situation von ihr, die ist 15 Jahre alt und ist gekommen mit ihrem Mann mit einer falschen Motivation. Ihre Motivation war, ihr Kind zur Welt zu bekommen, weil die hat bereits ein Kind mit 12 Jahren gehabt, aber das hat sie in der Siedlung, ist es zur Welt gekommen, ist dann sofort gestorben. Und dann war sie wieder schwanger, hat sie gesagt, nein, ich weiß, in der Bibelschule gibt es die Frau vom Roland, die kümmert sich gut um die Kranken und die Schwangeren und so weiter, da möchte ich hin, da möchte ich Hilfe bekommen. Da habe ich gedacht, boah, ist das wirklich die richtige Motivation, auf eine Bibelschule zu gehen? Ich weiß nicht. Aber wir haben auch schon schlechtere Motivationen gehabt. Und da haben wir echt viel drüber gebetet und nachgedacht, soll man diese junge Familie herkommen lassen oder nicht mit dieser Motivation? Aber dann haben wir gesagt, ja, wir geben denen eine Chance. Und die sind gekommen und das war sowas Wunderbares. Das Mädel da hat sich am meisten engagiert an der Bibelschule und ist voll Feuer und Flamme für den Herrn, hat auch ein gesundes Baby auf die Welt gebracht. Und zwar falsche Motivation am Anfang, aber am Ende war es einfach große Frucht und da sind wir Gott sehr dankbar, wie er da wirkt im Leben von jedem Einzelnen. Ja, dann die Abschlussfeier, die wir gehabt haben, jetzt im Anfang Dezember. Ja, meine Frau ist eben die Krankenschwester dort und ist für die Gesundheit von ihren Einzelnen verantwortlich, das Betreuen, Triage zu machen, kehrt er jetzt ins Krankenhaus, wenn er krank ist oder nicht und so weiter. Dann hilft sie aus, wenn Zahnärzte kommen, also alles Mögliche in der Küche, beim Kochen, gemeinsam mit den Frauen. Frauendienst vorbereiten, Kinderstunden vorbereiten und auch das ist unsere ganze Gruppe vom letzten Jahr, Bibelschüler, Mitarbeiter, wir haben einige deutsche Mitarbeiter, wir haben brasilianische Mitarbeiter, wir haben indigene Mitarbeiter, wir haben Bibelschüler von 7 verschiedenen Stämmen, das heißt, ein Haufen Sprachen, ein Haufen Kulturen und ein Haufen Probleme. Und leider gibt es immer wieder Probleme. Statistisch gesehen, der Hauptgrund, warum Missionare das Land verlassen, statistisch gesehen, ist nicht, weil sie nicht genug Unterstützung haben, ist nicht, weil sie Heimweh haben, sondern oft ist es Probleme mit Kollegen. Und das ist was Trauriges. Und das gibt es bei uns auch. Und das möchte ich euch einfach dieses Mal ganz klar sagen. Bitte betet einfach für unser Team. Es gibt Schwierigkeiten im Team. Es gibt unterschiedliche Visionen. Es gibt unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Arbeitsstils, unterschiedliche Kulturen. Und der Feind verwendet alles. Und da ist einfach ein wichtiges Gebetsanliegen, einfach, dass wir als Team gut miteinander zusammenarbeiten können, um den Herrn alle Ehre zu geben und ihm zu dienen. Wenn man uns jetzt einmal noch die Karte anschaut, also ich habe euch jetzt den Teil erzählt von der Bibelschule, aber unser Teil ist nicht nur Bibelschule, sondern auch die Siedlungen, auch die Stämme. Und wir haben hier die Karte von Rondônia, das ist das Bundesland, Porto Velho da oben, wo wir wohnen. Und wir waren jetzt in den letzten 3 Jahren auch viel unterwegs, als Familie, ich alleine oder gemeinsam mit den Bibelschülern. Und da waren wir jetzt in diesen verschiedenen Stämmen hier, ganz verbreitet, im Amazonas, im Bundesland Acre, im Bundesland Mato Grosso und auch in Rondônia, wo es verschiedene Stämme gibt, verschiedene Siedlungen gibt. Einige erreichte, andere nicht so erreichte. Zu einigen kommst du ganz leicht mit dem Auto, da fährst du halt einmal 1 Tag oder 2 Tage. Die Straßen sind jetzt nicht so schön wie da in Österreich, manchmal die Brücken auch nicht so. Und es ist immer spannend, da nochmal drüber zu kommen. Oder dann ist wieder ein Baum im Weg, der den Weg versperrt und da wartet man wieder lang, bis man drüber kommt oder muss umdrehen und einen anderen Weg finden. Die Siedlung war ganz interessant, da habe ich angeschaut, ja, wie lange wird es circa dauern? Ja, es sind 40 Kilometer, das wird jetzt nicht so lange dauern. Dann kommen wir hin, fast vor die Siedlung und die Brücke war eingestürzt. Sind wir wieder umgedreht, noch ein Umweg, 1,5 Stunden Umweg und dann kommen wir daher und stehen wir da vor dem Baum. Und da haben wir wirklich lange warten müssen, bis einer kommt, bis ein Holzfäller gekommen ist mit einer Motorsäge und dann schön langsam Stück für Stück das wegschneiden, dass wir dann durchkommen. Aber es ist immer sehr ermutigend, wenn wir dann in die Siedlung kommen und dann unsere ehemaligen Bibelschüler besuchen dürfen und sie ermutigen können. Und dann zu ihnen zu gehen, die Zeit mit ihnen zu haben. Weil es ist oft so mit Indianern, wenn du den Kontakt nicht hältst, wenn du sie nicht ermutigst, sie nicht begleitest, dann fallen sie ganz schnell wieder ab. Und da sind wir auch selber überfordert mit unseren Kräften. Weil wir haben jetzt schon so viele auch, die Abschluss gemacht haben, die jetzt in den Siedlungen unterwegs sind. Und da brauchen wir einfach Mitarbeiter, die auch bereit sind, dorthin zu gehen und sie zu besuchen, sie zu begleiten, sie zu betreuen, sie zu ermutigen, den Dienst zu machen. Und da gibt es immer wieder auch irgendeine Krankenarbeit zu machen. Wenn sie erfahren, meine Frau ist Krankenschwester, sofort ist jeder krank und kommt mit seinen Problemen. Immer große Highlights bei Siedlungsbesuchen, bei Gottesdiensten sind auch die Taufen gemeinsam mit Bibelschülern zu machen. Und das ist ein Besuch, den wir gemacht haben mit unserer Tochter, die Eliana. Die Eliana, als sie 5 Wochen alt war, die ist ja dort geboren in der Gegend, und als sie 5 Wochen alt war, sind wir in diese Siedlung. Und diese alte Frau, die heißt Teresa, diese alte Frau hat unserer Tochter einen Namen gegeben, einen Indianernamen. Und der heißt Valela Hoema, oder kurz Hoema. Und Hoema heißt Frau, die Gott anbetet. Und das ist was ganz Besonderes, weil die älteren Frauen geben dann den Babys einen Namen. Und sozusagen ist es auch ein Gebet, dass unsere Tochter, die Eliana, eine Frau sein wird, die Gott anbetet. Und genauso wie damals die ersten Missionarinnen in diese Siedlung gekommen sind und die Frau war, die Gott angebetet hat, hat jetzt diese Frau das gewünscht für unsere Tochter eben, dass sie auch Gott anbetet, als Frau Gott anbetet. Und da waren wir jetzt vor einem Jahr oder so, haben wir sie besucht wieder. Es ist einfach schön, dieses emotionale Bild zu sehen. Ja, manchmal sind die Siedlungen erreichbar mit dem Auto, aber manchmal muss man halt doch fliegen, weil man kann mit dem Boot 3 Tage unterwegs sein oder mit dem Flugzeug 40 Minuten. Das kann man sich aussuchen. Es kommt auch darauf an, wie viel Unterstützung man hat, wie viel Spenden man kriegt. Und hin und wieder geht es sich aus, dass man mit dem Flugzeug hinfliegen, mit so einer Buschmaschine. Und der Pilot, der mich damals mitgenommen hat, kommt von derselben Gemeinde wie auch Thais und Johnny. Also ist richtig cool. Brasilien ist so groß, aber trotzdem, wir sind alle miteinander vernetzt. Übrigens wohnen wir jetzt auch bei Johnny und Thais, bei WDL, die 3 Monate, die wir jetzt hier sein dürfen in Österreich. Wir wohnen dort und sind einfach dankbar, auch ein bisschen brasilianischen Flair zu genießen. Ja, manchmal landen diese Flugzeuge am Gras und manchmal auch am Wasser, weil es kein Gras gibt zum Landen. Und ja, ist immer spannend, da auf so einem Fluss zu landen und wieder abzuheben. Und da sieht man halt, warum es so lange dauert mit dem Boot, weil es immer hin und her so. Wenn man einfach da durchfahren könnte, das wäre natürlich viel schneller. Und deshalb dauert es halt manchmal echt lang, dass man da in der Siedlung kommt. Und wenn wir als Familie gehen, dann gehen wir meistens mit dem Boot, mit dem Kanu, weil da passen wir nicht alle ein ins Flugzeug. Und mit Gewicht und so, mit Proviant. Ja, da gehen wir in die Siedlung rein. Manchmal sind wir da 1 Tag, 2 Tage unterwegs im Kanu. Es ist die Siedlung von oben, wo wir zum Beispiel jetzt waren. Zuerst sind wir mit dem Auto da 1 Tag gefahren durch den Wald, haben wir das Auto dort stehen lassen und dann ins Kanu eingestiegen. Und natürlich, wenn der Missionar kommt und Missionar für den Sprit zahlt, dann will jeder mitfahren. Und dann wird es auch voll. Da sind wir um 9 in der Früh los und waren um 3 in der Nacht in der Siedlung. Richtig spannend, wenn es dann voll erschüttet und dann wieder ganz heiß ist und so. Und das ist die Siedlung, wo wir zum Beispiel waren, bei den Apurina-Indianer, die wir besucht haben. Da sind wir eingeladen worden zur Einweihung vom neuen Gemeindegebäude. Weil einer unserer Indianer-Mitarbeiter, der kommt von dieser Siedlung, hat uns eingeladen, hat gesagt, wir wollen gerne, dass du Gastprediger bist während der Einweihungsfeier. Haben wir gedacht, ja gut, ich komme gern. Wie viele Andachten, Predigten soll ich vorbereiten? Ja, mach einmal 3, bereite dich für 3 vor. Gut, habe ich mich für 3 gute vorbereitet, komme dort an. Am Ende waren es 5 Tage und 7 Predigten. Aber als Missionar muss man vorbereitet sein. Ja. Genau, das war eben die neue Gemeinde, die eingeweiht wurde. Echt schön, dort mit ihnen dieses Fest zu feiern. Da hat es natürlich was Besonderes zum Essen gegeben. Ein Krokodil. Und die Küche. Jeder hat sich angestellt. Ja, besonderes war natürlich auch die Taufe, dann auch von zwei Bibelschülern, die ich taufen durfte, die den Abschluss gemacht haben, die zurück sind in diese Siedlung, die dort arbeiten wollen in der Gemeinde und die noch nicht getauft gewesen sind. Und dann gemeinsam mit dem Gemeindeleiter auf der linken Seite habe ich dann auch ihn taufen dürfen. Aber was für mich noch bewegender war, unseren Sohn zu taufen in der Siedlung, den Noah, das war was ganz Besonderes auch. Da waren wir wieder unterwegs zu einer anderen Siedlung. Zu anderen Bibelschülern von uns, also da fast von Portovaí nach Rio Branco einen Tag, von Rio Branco weiter noch einen Tag und dann von hier nochmal ungefähr einen halben Tag bis zum Fluss. Das ist direkt an der Grenze nach Peru, also hier ist Peru, wir sind auch rein nach Peru. Das ist in Peru gewesen, mit dem Auto waren wir unterwegs, da waren wir zu sechs drinnen und dann noch drei Indianer haben wir mitgenommen, also vollgepackt und dann zwei kleine Kanus geladen. Und so waren wir nochmal 3 Stunden unterwegs am Fluss. Und das war die Gemeinde, die Siedlung, die wir besucht haben. Da hat es auch, jedes Jahr machen sie ja ein Gemeindefest. Und da waren wir auch eingeladen, waren wir dort als Familie eine Woche. Und wir genießen es, wenn wir auch die Möglichkeiten haben, vor Ort zu gehen, die Indianer vor Ort zu besuchen, zu begleiten. Hier habe ich gepredigt und einer unserer Bibelschulabsolventen hat übersetzt. Das war auch so eine spannende Sache. Ja, wie oft darf ich predigen oder soll ich mich vorbereiten? Am Ende waren es auch 9 Predigten in 5 Tagen. Also immer spannend. Und das sind eben zwei Familien, die den Abschluss gemacht haben und die jetzt auch dort. Also das ist die Familie, die dort wohnt und dort dient. Und die haben bei uns die Bibelschule gemacht, die zwei Kleinen. Also der da und die da ist bei uns auf die Welt gekommen. Meine Frau hat sie begleitet in der ganzen Zeit und jetzt haben sie auch unseren Namen bekommen. Also ich heiße nicht Roland in Brasilien, sondern ich heiße Orlando und der Kleine da heißt Orlando. Und meine Frau heißt nicht Britney in Brasilien, sondern Betania und die Kleine heißt auch Betania. Genau. Letztes Jahr im Oktober, im September, war ich dann auch unterwegs mit unseren Bibelschülern. Und das ist für mich immer das Highlight vom Jahr. Wenn man dann mit den Schülern rausgeht, in die Siedlungen, gemeinsam mit ihnen unterwegs ist, gemeinsam mit ihnen dort eine Praktikumsreise macht, da waren wir 18 Tage, glaube ich, unterwegs. Wieder von Portovaí bis Rio Branco mit dem Auto, von Rio Branco bis nach Feijó, noch ein Tag, richtig schlechte Straßen. Stellt euch vor, von Klagenfurt nach Graz, alles im ersten und zweiten Gang. Weil es einfach Löcher nach Löchern sind auf den Straßen. Und das dauert halt dann fast den ganzen Tag, bis man dort ist. Da kommt man fast kaputt an. Also wir waren eben 12 Leute. In unser Auto passen 7, ins andere Auto 5. Also mit 2 Autos waren wir unterwegs. Nach 2 Tagen Autofahrt waren es noch einmal 3,5 Tage im Kanu. Also da waren wir in zwei so Metallbooten unterwegs. Und nach 3,5 Tagen waren wir echt dankbar und froh, als wir dann die Siedlung erblickt haben. Unser Ziel, wo wir waren, richtig abgelegene Siedlungen dort. Also das ist echt weit weg. Ungefähr sind das, ich glaube, 300 Kilometer gewesen am Wasser. Also das hat schon sehr lange gedauert, bis wir dort ankommen sind. Unser Motor ist die ganze Zeit kaputt gewesen, deshalb hat es so lange gedauert. In der Nacht können wir nicht fahren, weil es gefährlich ist. Weil das Wasser ziemlich niedrig war und überall die Wurzeln, die Baumstämme und was weiß ich draußen waren, das ist richtig gefährlich. Wir haben auch 2 Wasserfälle gehabt, wo wir alles aus dem Kanu raus haben tun müssen, alles über den Wasserfall tragen, die Kanus über das Wasserfall ziehen und dann wieder weiterfahren. Aber wir sind echt dankbar, dass wir gut angekommen sind, dass nichts passiert ist. Das ist eins von den Häusern dort von den Indianern, wo wir dann auch einen Film gezeigt haben über Jesus. Wo wir Gottesdienst gemacht haben, wo wir Kinderstunden gemacht haben, wo wir auch zu Fuß unterwegs waren noch einmal. Und das ist natürlich spannend, wenn man da mit Indianern unterwegs ist, die Themen, über die man redet. Zum Beispiel der eine da erzählt mir dann die ganze Zeit über die Schlangen, die es hier gibt und die so gefährlich sind. Und wenn sie dich beißt, dann bist du sofort tot und es gibt keine Hilfe und so. Dann denkt man sich, boah, das ist jetzt nicht das Thema, über das ich gern reden möchte, wenn ich unterwegs bin im Dschungel. Aber naja. Das hier übrigens, das ist einer unserer Indianerlehrer. Mereveu heißt der. Das ist ein guter Freund von mir, der hat unsere Bibelschule gemacht 2000, ich glaube 2022 und ist 24 zurückgekommen als Lehrer und ist jetzt auch guter Mitarbeiter und kommt nächste Woche nach Villach. Es gibt nämlich eine Konferenz in Deutschland und die Mission hat ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und da habe ich gesagt, ja, ich nehme ihn mit. Es wäre aber schön, wenn er zuerst nach Österreich kommen könnte und noch ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Und wir werden in der Gemeinde in Villach in Landskron am Dienstag, den 28. um 19.30 Uhr, gibt es einen Missionsabend, wo er berichten wird. Also alles auf Portugiesisch, ich werde ihn übersetzen. Was ganz Spannendes, ein Indianer aus dem Amazonas zu erleben. Also seid ihr alle herzlich eingeladen, wer gerne kommen möchte. Also Dienstag, 28. April in der Gemeinde in Landskron, 19.30 Uhr kommt der Medevel. Ja, und dann kommen wir in einer Siedlung an, voller Durst. Das war richtig steil, um raufzukommen. Und dann kommen wir an und dann bringt uns einer einen Krug Wasser. Dann habe ich gedacht, das schaut aus wie so ein guter Apfelsaft, so ein trüber Apfelsaft. Dann sagt er uns, na, das ist unser Wasser, das schaut so aus. Das kommt aus so einer Zisterne, wo das Wasser ja, durch den Regen und so aufgefangen wird. Und da holen sie es einfach raus mit so einem Topf und es wird getrunken. Damit tut man sich baden, damit wascht man das Gewand, die Kleidung, damit tut man Zähne putzen. Haben wir gedacht, boah, das werden wir jetzt trinken. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn ein Indianer dir Essen anbietet oder Trinken anbietet und du das ablehnst. Das darfst du nicht machen. Also was machst? Du betest und trinkst. Und danach habe ich gesagt, ja, Bibelschüler, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen darüber, wir nehmen einen Kaffeefilter mit und werden das Wasser ein bisschen filtern und danach tun wir ein bisschen noch ein Chlor ins Wasser und dann schauen wir. Und wir haben das Wasser gefiltert im Kaffeefilter und danach, wie das Wasser raus ist, haben wir gesehen, was übrig geblieben ist. Waren so ein Haufen so kleine rote Würmer. Aber Gott hat die Gebete erhört und niemand ist krank geworden, Gott sei Dank. Wir waren dort ja, einige Tage, haben viel Wasser getrunken, weil sonst gibt es nichts. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, wie wir dann wieder die Tage zurück sind in die Stadt und dann wieder kaltes Wasser zu trinken. Das war wieder was ganz Besonderes. Aber was wirklich besonders war in dieser Siedlung, das sind die Indianer, die heißen Ashanika. Ein unerreichtes Volk. 4 Tage unterwegs, um sie zu erreichen. Es gibt noch keinen Christen. Das muss ich jetzt korrigieren. Jetzt gibt es Christen. Die ersten 5. Und das war für uns ein historisches Erlebnis, dass wir das miterleben durften, als diese 5 eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Der Missionar, mit dem wir dort unterwegs waren, war auch einer von unseren Bibelschülern, der vor, ich glaube, 10 Jahren einen Abschluss gemacht hat. Der war schon 3 Jahre lang eben regelmäßig in dieser Siedlung, hat Evangelisation gemacht und so. Und als wir dann dort waren mit unseren Indianerschülern, hat er einfach gesagt, na, jetzt machen wir einen Aufruf. Jetzt laden wir die Leute auch ein. Und diese 5 haben gesagt, wir wollen Jesus auch als Herrn und Heiland annehmen. Da habe ich gesagt, das ist was so Historisches, das zu erleben. Das erste Mal, dass Christen in diesem Stamm Jesus kennen und auch aufnehmen als Herrn und Heiland. Was ganz was Besonderes, was wir erleben durften. Ich möchte euch ein paar Gebetsanliegen auch weitergeben. Für uns, eben unser Reisedienst. Ein Reisedienst ist was Schönes. Da kann man in die Heimat zurück, da kann man viele Leute besuchen, kann man vom Dienst erzählen, aber es ist auch was Anstrengendes. Und da braucht man einfach Kraft. Das letzte Jahr war sehr anstrengend für uns, weil es nicht unbedingt aufgrund von den Reisen, die wir machen, nicht von unserem Dienst, aber vom Team her, von Teamkonflikten. Und das macht das Leben sehr anstrengend. Und da einfach, dass ihr für uns betet, für diesen Reisedienst, den wir jetzt machen, dass wir die Kraft haben, wo wir viel unterwegs sind. Wir sind mal 3 Monate jetzt hier in Österreich, vor allem in Kärnten, sind dann auch im Kärntner Gemeindetag dabei und so. Und danach geht es noch 3 Monate nach Kanada, wo meine Frau herkommt, wo wir auch noch ein paar Gemeinden besuchen werden. Und dann Ende September, Anfang Oktober wieder zurück nach Brasilien. Wir sind mal dieses Mal von Porto Velho bis nach Kärnten ohne Flugzeug gekommen. Also wir sind erst einmal von Porto Velho bis Sao Paulo mit dem Auto. Das waren 5 Tage. Haben wir das Auto dort gelassen. Dann sind wir mit dem Bus nach Rio. Und von Rio mit dem Schiff nach Genua. Und dann von Genua hierher mit dem Auto. Wir haben einfach gesagt, wir wollen einfach einmal eine Pause haben dazwischen. Zwischen dem vollen Leben in Brasilien und dann auch den vollen Einsatz hier, dass wir einfach mal diese Zeit am Meer verbringen können, reflektieren dürfen, als Familie Zeit haben dürfen. Da waren wir eben 18 Tage unterwegs von Brasilien nach Italien. Für unsere Gesundheit, für Bewahrung, dass Gott uns einfach immer führt und leitet, dass wir mit offenen Ohren unterwegs sind, offenen Augen, für unsere Bibelschule, für die Situation im Team, für die Absolventen von der Bibelschule, die in den Siedlungen unterwegs sind, für die Besuche, die wir machen in den Siedlungen und auch für unsere Unterstützung, finanzielle und auch Gebetsunterstützung. Also wir sind Missionare, sind auf Spenden angewiesen und Gott ist echt treu und jedes Mal gibt er uns, was wir brauchen. Und es ist echt schön. Wenn man viel unterwegs ist in Siedlungen, das wollte ich noch sagen, wir haben noch eine Gebetskarte, die liegt hinten auf. Wo liegt die, Johnny? Da im Gang, gell? Okay. Also könnt ihr gerne nehmen, Gebetskarte mit einem Foto von uns, mit unserer WhatsApp-Nummer hinten oben, wie wir in Kontakt treten können. Wir haben eine Liste, wo man sie eintragen kann, wer gerne unsere WhatsApp-Nachrichten kriegt. Die schickt man regelmäßig aus, mit Bildern, mit Gebetsanliegen. Oder auch ein Rundbrief, der kommt nicht so regelmäßig, kommt vielleicht dreimal im Jahr. Also über WhatsApp ist man besser, schneller verbunden. Könnt ihr euch gerne eintragen, dass wir dann von Kontakt haben können. Wenn man viel unterwegs ist und viele Kulturen kennenlernt, was mich immer fasziniert, ist der Lobpreis. In den Gemeinden, im Gottesdienst. Das habe ich heute voll genossen, dieses Lied auf Kärntnerisch zu singen. Boah, also echt cool. Bis jetzt habe ich es nur auf Deutsch und Englisch gekannt und das auf Kärntnerisch zu singen, das ist einfach die Herzenssprache. Gell? Die Sprache, die man kennt vom Herzen her. Und bei Indianern ist natürlich auch sehr interessant, wie sie den Lobpreis haben. Also ich habe heute niemanden gesehen, der hier getanzt hat. Das macht man nämlich hier nicht so, oder? In Österreich, in Europa, da tanzt man nicht wirklich im Gottesdienst, weil das ist einfach kulturell nicht normal. Indianer, das ist für sie total normal. Also bei ihnen schaut der Gottesdienst so aus. Also es wird getanzt, es wird gesungen. Die Leute, die da tanzen, singen auch mit. Es ist ein richtiges, also die haben da einen Stil, wie sie das machen. Es gibt auch Regeln, zum Beispiel ein Mann darf nur mit seiner eigenen Frau tanzen, es dürfen zwei Männer nebeneinander tanzen, es dürfen zwei Frauen miteinander, dass es halt nicht was Immoralisches wird, sondern es ist wirklich ihr Lobpreis. Und am Anfang denke ich mir, das ist schon gewöhnungsbedürftig für uns europäischen Missionar da hinzukommen und da mitzutanzen und so. Und dann haben sie gesagt, aber das ist so wichtig für uns, wenn du als Missionar auch dabei bist und mittanzt, weil es zeigt einfach, dass du uns schätzt, unsere Kultur schätzt. Weil früher, bevor sie zum Glauben gekommen sind, diese Indianer, haben sie viel getanzt für die ganzen Geister, um sie zu besinnen, bestillen und so weiter. Und dann haben sie gesagt, jetzt kennen sie Jesus, jetzt kennen sie den Heiligen Geist, jetzt kennen sie Gott, jetzt tanzen sie noch viel mehr für Gott, um ihn zu loben und ihn zu preisen. Und manchmal, ja, bei uns da in Österreich ist so ein Gottesdienst eine Stunde, eineinhalb Stunden, was auch schön ist. Aber für sie wäre eineinhalb Stunden nicht genug. Also manchmal fängt der Gottesdienst an, am Nachmittag um 4 und die tanzen die Nacht durch, feiern bis in die Früh um 6, dann gibt es eine Pause, um Kaffee zu trinken und um 7 geht es wieder weiter. Und das ist normal. Es schaut aus wie Gruppengymnastik, aber es ist wirklich ihre Art, um Gott zu loben und zu preisen. Andere Kulturen, andere Sitten, aber es ist echt schön zu sehen, einfach ihre Herzenseinstellung diesbezüglich, unseren Gott zu loben, unser Gott zu preisen. Und eins der Bücher auch in der Bibel, das sehr viel über Lobpreis uns lehrt, ist das Buch der Psalmen. Ja, die Psalmen ist so wie ein Gedichtsbuch, ein Buch voller Lieder. Wir haben hier 150 verschiedene Psalmen. Tehillim im Hebräischen, und das bedeutet so viel wie Anbetungen oder Lieder der Anbetung. Die Psalmen sind eingeteilt in 5 Bücher mit 150 verschiedenen Kapiteln. Und ich lese voll gern die Psalmen. Wenn wir Bibelschule, Gottesdienst feiern oder so, lese ich oft einen Psalm am Anfang, der uns einfach in die Anbetung einführt, einleitet, der zur Anbetung aufruft. Und oft, wenn man über Mission nachdenkt, denkt man, der Missionar ist dort, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Stimmt, ja. Aber warum gibt es die Mission? Warum machen wir Mission? Warum tun wir Mission? Ich habe da jetzt ein Buch gelesen von John Piper, Let the Nations Be Glad heißt es. Und da sagt er, Mission ist nicht das oberste Ziel der Kirche, der Gemeinde, sondern Anbetung ist es. Die Mission existiert, weil Anbetung fehlt. Deshalb tun wir Mission, weil die Leute nicht Jesus kennen, weil die Leute nicht Jesus anbeten. Warum sind wir geschaffen als Menschen? Warum existieren wir? Was ist unsere Aufgabe als Menschen? Ja, das ist was, worüber sich die Philosophen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden da Gedanken gemacht haben. Aber die Bibel sagt es ganz klar. Warum sind wir geschaffen? Was ist unser Grund unseres Daseins? Jesaja 43,7 steht: Jedem, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes, um ihm die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Genau darum geht es in unserem Leben. Gott zu ehren, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Wie geht es uns dabei? Ist es leicht, Gott die Ehre zu geben? Ist es leicht, Gott zu loben, zu preisen? Wenn wir beten, im Gebet bitten wir eher oder danken wir? Im Gebet loben wir eher oder fordern wir? Das war Herausforderung, als wir bei den Sinterlager-Indianern gewohnt haben, die 6 Jahre. Weil die Sinterlager kennen kein Wort für Danke. Das gibt es bei ihnen nicht. Sondern sie fordern nur. Es wird nicht bedankt. Es wird nur gefordert, gebeten. Und das ist eine Herausforderung. Weil wir sollen ja eigentlich danken. Wir sollen ja eigentlich loben. Wir sollen ja eigentlich ehren. Was ist leichter? Um etwas zu bitten oder Gott um etwas zu bedanken? Ja, unser Leben soll ein Leben des Lobpreises sein, wo wir Gott wirklich alle Ehre geben. Das soll unser ultimatives Ziel sein von unserem Leben. Lobpreis. Gott die Ehre zu geben. Wie schaut es aus in der Welt? Wird Gott verherrlicht? Wird ihm alle Ehre gegeben? John Piper sagt, Anbetung ist der Antrieb und das Ziel der Mission. Sie ist das Ziel der Mission, weil es in der Mission darum geht, Völker zur Freude an Gottes Herrlichkeit zu führen. Heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam einen Psalm anschauen, in dem es genau darum geht, Mission zu tun, die Gott Lobpreis und Ehre gibt. Psalm 67 ist ein Psalm, der wird oft als Missionarspsalm genannt. Es geht hier um eine freudige Erwartung, dass Gott unter allen Völkern bekannt wird und dass ihm die Ehre gegeben wird und er angebetet wird. Schauen wir uns gemeinsam diesen Psalm an. Psalm 67, Vers 1 bis 8. Da steht, dem Chorleiter, mit Saitenspiel ein Psalm, ein Lied. Also die Einleitungsworte hier. Vers 2, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit. Und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt dir einen Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Ja, einige nennen diesen Psalm Missionarspsalm, weil es um Mission geht. Andere nennen ihn ein Segensgebet und die anderen sagen, es ist eine Aufforderung zum Lobpreis. Ich glaube, das hat mit allen drei zu tun. Mit Mission, mit Segen, mit Lobpreis. Wir können diesen Psalm einteilen in 3 verschiedene Teile. Vers 1 bis 3, Vers 4 bis 6 und Vers 7 bis 8. Und dieser mittlere Teil ist dieser Fokus, wo es darum geht, um Gott die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Wenn wir uns den Vers 2 anschauen, beim Vers 2, diese Worte, die ähneln die Worte vom Aaron. Dieses priesterliche Gebet im 4. Mose, Kapitel 6, 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ähnliche Worte in diesem Psalm. Aber der Unterschied ist, dass es hier geht um eine Bitte des Volkes und nicht um eine priesterliche Verkündigung. Gott soll uns gnädig sein. Weil Gott ist gnädig. Und es verbindet diesen Psalm 67 mit dem vorigen Psalm 66. Weil es da steht einfach, gepriesen sei Gott, der nicht verworfen hat meine Gebet, noch seine Gnade von mir zurückzieht. Ja, Gott soll uns gnädig sein. Er soll uns segnen. Sein Angesicht über uns leuchten lassen. Was heißt denn das? Sein Angesicht über uns leuchten lassen. Ja, leuchtendes Gesicht, erleuchtetes Angesicht, ist das Gegenteil von einem finsteren, von einem düsteren, von einem wütenden Gesicht. Ja, wenn man jemand sich zuwandt, das ist das Gegenteil, um sich abzuwenden. Hier geht es um das Spüren, um das Erleben, um das Erfahren von der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Die lebendige Beziehung, die wir haben dürfen, die wir mit ihm führen dürfen. Hier verknüpft der Psalmist, der Autor, der das geschrieben hat, wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat, aber der verknüpft Segen mit der Gegenwart Gottes. Wenn man sagt, ja, Gott segne dich. Was wünscht man da, wenn man jemandem das sagt? Deus, ich bin so, jetzt sagt man in Brasilien ganz oft. Ja, Gott segne dich. Was wird damit gemeint? Ist das einfach nur so ein Gruß? Oder wünscht man da wirklich jemanden, dass er Gottes Gegenwart spüren darf? Dass er Gottes Gegenwart erleben darf? Ja, warum soll Gott uns segnen? Worum geht es da eigentlich um diesen Segen? Dass es uns gut geht? Dass wir uns gut fühlen? Im Vers 3 sehen wir den Grund von diesem Segen. Weil da geht es nämlich darum, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg. Unter allen Nationen deine Hilfe. Das Wort Hilfe, was hier verwendet wird, ist dasselbe Wort wie Errettung. Dass man die Rettung kennenlernt. Also es geht hier darum, dass die Völker Gott kennenlernen. Das Motto von unserer Bibelschule in Kanada, wo ich war, und auch von unserer kanadischen Mission ist, to know Christ and make him known. Christus kennen und ihn bekannt zu machen. Und wenn wir in den Indianersiedlungen unterwegs sind, dann sehen wir, in welcher Finsternis sie leben. In welcher Dunkelheit sie sind, wie weit sie entfernt sind von Gott. In Brasilien gibt es über 100 unerreichte Indianervölker, Indianerstämme. Aber wie schaut es aus auf der Welt? Das ist jetzt nur Brasilien, aber der ganzen Welt, wie schaut es denn dort aus? Ja, es gibt verschiedene Schätzungen. Zwischen 3.000, zwischen 7.000 unerreichte Nationen, unerreichte Völker. Also ein Volk ist jetzt nicht nur ein Land. So in einem Land können ja mehrere Völker sein, mit mehreren Sprachen, Kulturen und so weiter. Es gibt ja dieses bekannte 1040-Fenster, wo es darum geht, eine Fläche auf dieser Erde zwischen dem 10. und dem 40. Grad nördlicher Breite, wo fast 2/3 der Weltbevölkerung lebt und 90% der ärmsten Menschen der Welt. Und es gab eine Missionskonferenz in Brasilien 2007. Und da ist viel über dieses 1040-Fenster gesprochen worden. Aber auch Fokus auf die Indigenen in Brasilien. Na, wenn man sich das anschaut, ist irgendwie Brasilien da ja, gar nicht dabei in diesem 1040-Fenster. Weil dieses 1040-Fenster ist da und Brasilien ist da unten. Und da hat sich ein Indianer gesagt, der ist da aufgestanden auf dieser Konferenz und hat gesagt, hey, ihr habt uns vergessen. Wir sind da gar nicht dabei in dem Fenster. Und da ist er ein neues Fenster, was ich euch jetzt präsentieren möchte, vielleicht habt ihr von dem noch nicht gehört, und zwar ist es das grüne Fenster. Das grüne Fenster ist dieses Fenster hier, und zwar grün, der Regenwald ist grün. Ja? Der Amazonas ist grün, die verschiedenen Regenwälder auf der ganzen Welt sind oft grün. Und da gibt es einen Äquator in der Mitte da, diese Linie. Und 23,5 Grad nach oben und 23,5 Grad nach unten gibt es dieses grüne Fenster, diese Zone. Und in dieser Zone, es ist fast alles tropische Regenwald da, und in dieser Zone leben ungefähr 2200 indigene Völker. Nicht nur in Brasilien, sondern in 35, über 35 verschiedene Länder und verschiedene Nationen, verschiedene Völker. Oft leben die ganz weit weg von der Stadt, tief im Regenwald, tief im Dschungel, nicht leicht zu erreichen. Aber auch diese Völker, aber auch diese Nationen, die in diesem grünen Fenster, in diesem Green Window leben, genau die sollen auch Gott die Ehre geben. So wie auch wir. Alle Völker sind da gemeint, Gott die Ehre zu geben. Und der Vers 4 und der Vers 6 von diesem Psalm ist eigentlich identisch, wird wiederholt. Dasselbe wird wiederholt. Es sollen nicht preisen die Völker Gott. Es sollen nicht preisen die Völker alle. Also der eine Vers wiederholt sich schon einmal selber und dann wird er nochmal wiederholt im Vers 6. Und wir wissen, wenn die Bibel sich wiederholt, dann ist es was Wichtiges. Und das ist ganz wichtig, weil es geht hier um die Ehre Gottes. Um diese Verheißung, dass alle Völker Gott loben und preisen. Das Ziel von der Mission ist, dass Menschen Gott erkennen und ihn loben und ihn preisen. Und das hat eben Gott bereits dem Abraham versprochen, als er den Missionsauftrag dem Abraham gegeben hat. Im 1. Mose 12, 3. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wir sollen ein Segen sein, dass durch uns, durch die Gegenwart Gottes in uns, Menschen ihn erkennen dürfen und gesegnet werden dürfen und ihn loben und preisen. Vers 5 ist dieser Mittelpunkt. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Genau das passiert da, wie wir im Vers 67 lesen können. Freude, Jubel, Anbetung. Die Anbetung, wenn wir Gott loben und preisen, können wir uns freuen. Jubeln, jauchzen, Indianer tanzen. Und dieser Aufruf nach Freude, nach Jubel, das kommt auch nicht nur einmal vor in den Psalmen, sondern in Verbindung mit Völker und Loben. Da habe ich verschiedene Psalmen durchgeschaut und habe gesehen, das wiederholt sich die ganze Zeit. Wenn wir uns den Psalm 47 zum Beispiel anschauen, im Vers 2, ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt Gott mit Jubelschall. Es geht wieder um die Anbetung Gottes durch alle Völker. Ein anderer Psalm, da im Psalm 72, und alle Könige sollen vor dir niederfallen, sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen, alle Völker, Ethnos, sollen ihm dienen. Psalm 86, Vers 9, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Psalm 96, Vers 7. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, gebt den Herrn Ehre und Macht. Psalm 102. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Ein paar Verse weiter, Vers 23. Wenn die Völker sich alle versammeln und die Königreiche um den Herrn zu dienen. Psalm 117. Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn. Alle Völker. Also wir sehen, das wiederholt sich in den Psalmen, aber nicht nur in den Psalmen. Also ihr könnt da noch ein paar Bibelstellen da, wir können mal ein bisschen Zeit verbringen, mehrere Bibelstellen anzuschauen, auch im Neuen Testament, wo es darum geht, einfach alle Völker, alle Nationen Gott zu loben. Es geht hier darum, dass die Frucht der Mission, das Ziel der Mission, der Lobpreis der Völker ist. Die Anbetung Gottes durch alle Nationen, durch alle Stämme, durch alle Völker. Die Völker, die sollen Gott erkennen, ihn kennenlernen und auch ihn anbeten. Ja, meine Frage an uns ist, wie sollen sie das machen? Wie sollen die Völker Gott erkennen? Zum einen durch Gottes Gegenwart in uns. So steht es ja in dem Psalm 67. Wir sollen ein Segen sein. Gott soll sein Angesicht leuchten über uns. Seine Gegenwart soll in unserem Leben sein. Und Leute sollen ihn erkennen durch uns, durch unser Leben. Wie wir unser Leben führen. Spiegelt sich Gottes Gegenwart in unserem Leben wider? Wenn Gott dich sehen, wenn Menschen dich sehen, sehen sie Gott? Erkennen die Menschen um dich herum, um uns herum, dass du ein Christ bist? Dass du anders bist? Dass wir gegen den Strom schwimmen? Also Gottes Gegenwart in uns. Und das Zweite, so wichtig, dass wir Gottes Wort unter die Menschen bringen. Das lebendige Wort Gottes. So sagt ja auch der Paulus, wie sollen sie denn nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Gottes Wort weiterzugeben. Die frohe Botschaft, das Evangelium. Wir haben so ein Vorrecht hier in Österreich, dass wir Gottes Wort haben in unserer Sprache. Es gibt so viele verschiedene Übersetzungen schon von Gottes Wort auf Deutsch. In Brasilien. So viele portugiesische Bibeln. Verschiedene Übersetzungen. Im Englischen. Echt. Es ist ein Privileg, was wir haben. Wenn wir unsere Predigt vorbereiten und vielleicht Griechisch und Hebräisch nicht kennt, nehmt euch drei Übersetzungen, vergleicht sie miteinander und es hilft schon mal viel. Wie geht es den Indianern? Wie geht es vielen von diesen Völkern, die Gottes Wort nicht haben? Die müssen zuerst Portugiesisch lernen, damit sie die Bibel lesen können. Wäre es nicht besser, wenn sie die Bibel in ihrer Sprache hätten? Und ich habe gesagt, in Brasilien gibt es ungefähr 300 verschiedene Völker, Indianervölker, 300 verschiedene. Meine Frage an euch, wie viele von diesen 300 Völkern, glaubt ihr, haben bereits die Bibel in ihrer Sprache? Von 300 Völkern? 5, wow, okay. Keine? 7. Also 7 von denen haben die ganze Bibel bereits in ihrer Sprache. Und das Neue Testament haben ungefähr 48. Aber das dauert halt Zeit, um die Bibel zu übersetzen. Das ist nicht etwas, was du in 5 Jahren machst. Ich war da vor ein paar Jahren in einer Siedlung, da haben sie gerade gefeiert, wie sie das Neue Testament bekommen haben. Da waren 4000 Indianer zusammen und an diesem Tag haben sie das Neue Testament überreicht bekommen. Nach 32 Jahren Arbeit. 32 Jahren Übersetzungsarbeit, nur fürs Neue Testament. Es fehlt das Alte noch. Aber die haben sich so gefreut. Die haben die Kartonschachtel mit den Bibeln über den Kopf gehalten, sind im Kreis herumgetanzt und haben Gott gelobt und gepriesen. Einfach aus Dankbarkeit. Jetzt können sie das Neue Testament in ihrer Herzenssprache lesen. Es gibt noch viel zu tun. Neben unserer Bibelschule gibt es die Mission Jugend mit einer Mission. Und die fokussieren sich momentan sehr auf die Übersetzung von Gottes Wort in die Indianersprache. Momentan nicht so sehr, sie aufzuschreiben, sondern sie aufzunehmen, die Übersetzung. Weil viele von den Indianern können auch nicht wirklich lesen und schreiben. Aber sie hören sich die Bibel dann an. Und das spricht auch schon viel zu ihrem Herzen. Als wir diese 4 Tage unterwegs waren im Kanu, kann ich mich erinnern, wir haben da immer übernachtet. Am Fluss haben wir immer gesucht, wo ein großes Boot ist und so, wo keiner ist. Und da sind wir zu dem Boot hin, haben an Bauern oder jemanden gefragt, der dort in der Gegend wohnt und gefragt, ja, können wir auf diesem Boot übernachten, unsere Hängematte aufspannen und so weiter. Und da war ein älterer Brasilianer. Und der hat uns dort übernachten lassen und am nächsten Tag haben wir ihm dann eine Bibel geschenkt. Portugiesisch, der redet Portugiesisch. Und zwar eine Hörbibel. So ein kleines Gerät, wo er sich einfach dann die Bibel anhören kann. Der hat angefangen zu weinen. Der hat gesagt, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Ich bin ein kleiner, von einer ganz kleinen Gemeinde hier in der Gegend bin ich ein Pastor. kann aber gar nicht meine Predigten vorbereiten, weil ich nicht einmal die Bibel lesen kann. Jetzt habt ihr mir dieses Gerät gegeben. Jetzt kann ich Gottes Wort anhören. Das war so besonders. Er hat dann angefangen zu weinen und war richtig emotional und hat gesagt, jetzt muss ich euch ein großes Frühstück vorbereiten und hat dann ein riesen Frühstück gemacht und so. Aber es gibt viel Arbeit. Viel Arbeit. Wir können dafür beten einfach, dass Gottes Wort unter die Menschen gebracht werden kann, damit sie ihn erkennen und ihn loben und ihn preisen. Ja, es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Freust du dich am Herrn? Wie geht's dir dabei? Was heißt das, wir sollen immer glücklich sein? Wir dürfen nicht traurig sein? Immer jubeln, immer freuen? Das ist ja unmöglich. Jeder geht durch Höhen und Tiefen, durch schwierige Zeiten. Wie sagt der Paulus das? Freut euch im Herrn alle Zeit wiederum. Ich will euch sagen, freut euch im Philipperbrief. Ja, wo ist er da im Gefängnis? Aber trotzdem, er freut sich nicht drüber, dass er im Gefängnis ist. Aber freut sich am Herrn. Auch im Thessalonicher, freut euch alle Zeit. Diese Freude soll nicht damit zu tun, mit unseren Umständen, wie es uns gerade geht, mit unserer Situation, sondern es ist eine Einstellung von unserem Herz. Das ist eine Reaktion der Freude auf das, was Gott für uns getan hat und was er für uns tut. Seine Gegenwart in unserem Leben, die Rettung, die wir haben dürfen, darüber sollen wir uns freuen. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, sagt der Paulus im Römerbrief. Ja, die Freude ist auch Teil vom Frucht des Geistes. Die Freude kommt nach der Liebe. Alle Völker sollen und dürfen sich freuen und jubeln im Herrn, ihm die Ehre zu geben. Ja, wie können wir das in unserem täglichen Leben machen? Wie können wir uns freuen am Herrn? Wie können wir jubeln und jauchzen? Wie können wir ihm die Ehre geben in unserem täglichen Leben? Wie geht denn das? Paulus schreibt im 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal, was wir tun, machen wir es für den Herrn. Ich predige heute hier, ich mache es nicht für euch, ich mache es für Gott. Wir haben auf der Bibelschule, wie ich gesagt habe, Schweine. Ja? Und Schweine sind jetzt nicht das sauberste Tier, das wissen wir alle. Und wir haben da also Einteilung mit unseren Bibelschülern, wer sich um die Schweine kümmert. Jede Woche ist es ein anderer. Es sind immer zwei, die zusammen hingehen, die müssen sie füttern, die müssen sie putzen, reinigen, kommen immer voll verstunken heim, ja, kehrt dazu. Einmal machen sie es gern und dann beim zweiten Mal, dann fange ich schon an zum, und dann sage ich ihnen diesen Vers. Macht es für den Herrn, macht es nicht für mich, macht es nicht für euch, macht es für den Herrn. Das ist ein Dienst hier auf der Bibelschule. Oder wenn man da in der Küche ist und dort das Essen vorbereitet oder die Teller und die Töpfe waschen muss und so weiter. Das machen wir für den Herrn. Und das ist eine ganz andere Einstellung. Das ist eine ganz andere Motivation. Wenn wir das einfach wirklich an das glauben, an das vor uns haben. Tut alles zur Ehre Gottes in unserem alltäglichen Leben auch. Auch die kleinen Sachen. Wir sollen mal nicht auf unsere eigenen Interessen schauen, sondern nach Gott trachten, nach seinem Willen. Und an das denken, was gibt ihm die Ehre? Was gibt ihm dem Lob? Wir haben ja die zwei Gebote, die Jesus uns gibt, wo es um Liebe geht. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wie können wir Gott die Ehre geben? Indem wir ihn lieben. Indem wir unseren Nächsten lieben. Indem wir unser Bestes für Gott geben. Indem wir unserem Nächsten Liebe zeigen. Wir geben Gott die Ehre dadurch. Und im Vers 6 wiederholt ja der Psalmist noch einmal die Wichtigkeit, dass alle Völker Gott loben, dass alle Völker Gott preisen. Und am Ende, die letzten zwei Verse, die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Das ist ein Versprechen, was wir haben dürfen. Wir wissen oft nicht, was passiert, wenn wir in der Mission sind, wenn wir einen Samen ausstreuen, wenn wir unterwegs sind von einer Siedlung zur anderen. Wir wissen nicht, was passiert, was ist die Frucht. Aber wir wissen, es wird Frucht geben, weil Gott es sagt. Der Same wird aufgehen. Und ich staune immer wieder am Ende von diesem Jüngerschaftsjahr, von diesem Bibelschuljahr, wie dann die Schüler nach einem Jahr sagen, ja, wir sind bereit, einfach Gott zu dienen. Und das ganze Jahr über, es ist eine Herausforderung. Viele von denen wollen gehen. Fast alle sind schon zu mir gekommen und sagen, hey, wir wollen gehen, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das ist so schwierig und so weiter. Wir haben Heimweh, das Essen ist so anders. Aber einfach durchzuhalten und am Ende werden wir sehen, es lohnt sich. Durchzuhalten. Und Gott segnet wirklich. Oft als Missionare wollen wir wie ein Segen sein. Aber wie oft werden wir gesegnet durch die Arbeit? Ich glaube, ich bin mehr gesegnet worden, als ich ein Segen sein kann. Und Gott ist treu. Er steht uns immer bei. Wir sind nie allein. Wir spüren die Gebete von euch, aber wir spüren Gottes Gegenwart. Und ohne dem geht es nicht. Aber wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, aber wenn es Probleme gibt im Team oder so, Gott ist treu und Gott ist immer da. Und Gott gibt uns die Kraft, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Und am Ende werden alle Völker ihn preisen, ihn fürchten. Und so schreibt auch der Paulus in Philipper: Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt. Und das gibt uns Mut, nicht aufzugeben. Die Zeit, wo wir die 6 Jahre bei diesen Hinterlagen, war nicht leicht. Es war ein Volk, das wirklich verschlossen war. Aber was mich immer ermutigt hat, ist zu wissen, es wird Hinterlage im Himmel geben. Weil im Himmel wird es Leute von jedem Volk geben, wo wir gemeinsam Gott in Ewigkeit loben dürfen und preisen dürfen. Und das können wir sehen in der Offenbarung. Und mit diesem Vers möchte ich beenden. In der Offenbarung 7, 9 bis 12. Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alle Ehre und aller Lob gebührt unserem Gott. Es sollen dich preisen, die Völker, Gott. Es sollen dich preisen, die Völker. Amen. Ja, Herr Jesus, ich möchte dich loben und preisen. Ich möchte Danke sagen, Herr, für dieses Vorrecht, was wir haben, dich zu kennen, deine Kinder zu sein. Danke für die Errettung. Danke fürs ewige Leben. Danke, ja, für den Segen in unserem Leben, für deine Gegenwart in unserem Leben. Und Herr, wie wir heute gelesen haben, in diesem Psalm 67, dass alle Völker dich verherrlichen sollen und die Ehre geben sollen und werden. Ja, Herr, darum hast du uns geschaffen, dass wir dir die Ehre geben dürfen. Und ich danke dir einfach für meine Geschwister da in Klagenfurt, für jeden Einzelnen, Herr. Hilf du uns im Alltag, in allen Situationen wirklich das vor Augen zu haben, dass wir dir die Ehre geben. Alles, was wir tun, was wir für dich tun. Und Herr, ich möchte einfach bitten, auch für die ganzen Völker auf dieser ganzen Welt. Ja, wir wissen, wie wir in deinem Wort lesen können, alle Völker sollen dir die Ehre geben. Und so viele kennen dich noch nicht. So viele leben noch in Dunkelheit, in Finsternis. Ja, verwende du uns, Herr, dass wir Licht sein dürfen in der Finsternis. Dass wir von dir erzählen dürfen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen können. Uns gegenseitig aufbauen können. Weil wir ein Leib sind, deine Familie, Herr. Und es ist einfach so schön. Ja, danke für jeden Einzelnen hier. Ich möchte dich einfach bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest und deine Gegenwart spüren lässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen. Danke.